Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze. Mal wieder sitze ich, der Marten, hier und mal wieder habe ich den Tobias als Gesprächspartner. Hallöchen.
Hallöchen, beste Kombi, ne?
Ja, eigentlich schon, würde ich auch so sagen. Und im Normalfall ist es auch immer das Gleiche, wenn wir zwei sitzen, denn unser Thema ist mal wieder so ein bisschen darüber quatschen, was wir so gezockt haben. Oder vielleicht auch in meinem Fall ein bisschen weniger, weil ich die letzte Woche sehr viel mit Twitch schauen verbracht habe, dazu dann gleich ein bisschen mehr.
Ja, man muss sich ja auch immer hier in der Politik der Studios und so verfangen. Man kann ja auch einfach mal darüber reden, was alles so Geiles auf dem Spielemarkt da ist.
Genau, denn es ist auf jeden Fall viel passiert. Das werden wir wahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen, wird der Christian sich bestimmt darum kümmern, dass die ganzen News und so abgearbeitet werden. Es gibt so einen Skandal, hast du das mitbekommen, wegen Subnautica 2?
Nee.
Da gab es irgendeinen Skandal, das ist ja jetzt bei Krafton. Ich sehe gerade den Artikel im Reddit. Ich lese ihn jetzt nicht durch, der ist ein bisschen lang. Aber da habe ich auf jeden Fall was mitbekommen, dass das Original-Entwicklerteam irgendwie jetzt Krafton verklagt, weil es da irgendwie eine Klausel im Vertrag gab, dass wenn das Spiel bis zu dem Zeitpunkt veröffentlicht und den Erfolg hat, dass dann das Team so und so viel Geld noch als Bonus bekommt. Und jetzt Krafton aber das Spiel verschoben hat auf nächstes Jahr. Das heißt, der Bonus kann gar nicht mehr ausgezahlt werden, weil die Klausel nur bis 2025 ging oder so. Also irgendein Vertrags-Sihack. Vielleicht reden wir da im Detail noch mal in der nächsten Folge drüber. Christian hat da bestimmt mehr und ich könnte mich dann auch noch mal einlesen. Aber Krafton ist ja so ein bisschen ins Auge gefasst worden. Ne? Große chinesische, nee, koreanische sind die, glaube ich. Ne? Koreanisches Konglomerat, da war ich ja bei der Gamescom auf dem großen Event. Und die jetzt so ein paar Sachen übernehmen und das ist so, wird auf jeden Fall mit so ein bisschen einem argwöhnischen Auge, sag ich mal, beobachtet.
Ja, alles. Da bin ich mal auch gespannt, wie der Prozess dann ausgehen sollte oder ob die sich vorher einigen, das passiert ja auch oft.
Das kommt auch vor, ja. Und wann Subnautica 2 dann erscheint, das ist dann auch
noch. Ja, unbedingt, da fieber ich richtig drauf hin. Ja. Das macht man dann nochmal bestimmt irgendwas unter Wasser, ja?
Irgendwie sowas, ja, meine ich schon. Wenn man dann nicht irgendwann im Weltall landet und da dann rumtauchen muss.
Ich glaube,
die Spiele gehen ja auch immer höher, schneller weiter und es gibt ja, irgendwann gibt es ja nur noch den einen Ausweg, Space. So, wenn du eine Story einfach noch weiterbringen willst als vorher, dann schickst du in Space. Ich meine, Fast and Furious hat es doch auch geschafft, dass Rennautos auf einmal im Weltraum waren oder so ein Scheiß. Habe ich gehört. Also
Ich habe die gesehen.
Ich auch nicht, aber ich habe gehört, es geht in irgendeinem Teil geht's auch ins Weltall.
Aber ich könnte das jetzt mit der perfekten Überleitung einfach abnehmen,
sehr gut,
weil das, was ich gespielt habe, Ringworld, also Randwelt übersetzt, spielt ja auch auf einem fremden Planeten mit ganz viel Sci-Fi. Und Ringworld sagt dir, glaube ich, auch was, ne? Ich meine, ich habe dir da auch schon mal von erzählt.
Das kann sein. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich müsste mal mir eine visuelle Hilfe. Ich mache mal einfach ein paar Screenshots auf.
Das ist ein Koloniesimulator, würde ich mal behaupten. Und da spielt man seine drei Kolonisten, die abstürzen und dann eine Kolonie aufbauen. Und es gibt schon einige DLCs. Da kann man zum Beispiel adelig werden, weil es da dann noch so ein halb zerstörtes Imperium gibt, auf das man trifft, mit dem man sich anschließen kann. Man kann Religionen gründen und feiern, ausleben, Reliquien sammeln. Dann gab es jetzt zuletzt ein, wo es um so ein bisschen Lovecraft Power ging, wo man dunkle Rituale ausführen konnte. Und das Neueste nennt sich jetzt Odyssee. Da veröffentliche ich wahrscheinlich auch gleich den Test zu, den ich dazu geschrieben habe. Und wie der Name schon sagt, Odyssee, man kann reisen. Und zwar über den Planeten. Und das größte Feature da ist ein Graf-Schiff, also irgendwas mit Gravitation. Die Item-Beschreibungen sind auch so, es kann eh keiner hier herstellen auf den Randwelten, nimm's einfach. Und damit kann man dann tatsächlich ein Raumschiff bauen. Also kein richtiges Raumschiff, weil man bleibt nur im Planeten, aber auch im Orbit des Planeten. Und kann dann damit über den Planeten fliegen. Man muss das natürlich erst zusammenbauen und Ressourcen sammeln. Am Anfang ist das noch sehr klein, aber mit der Zeit kann man quasi seine Kolonie, die man sonst immer fest auf einer Karte hatte, kann man dann auf dieses Gravi-Schiff draufpacken. Und dann kann man mit seiner ganzen Kolonie auch zum Asteroiden fliegen, wenn man gescannt hat, dass es da besonderen Stahl gibt, den man jetzt noch braucht. Dann kann man den abbauen und sagt dann, okay, aber ich habe Bock, eine Kolonie jetzt irgendwie in diesem leuchtenden Pilzwald zu gründen. Und dann fliegst du mit deinem Schiff dahin und baust da deine Kolonie. Also das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das gibt ordentlich viel Freiheit.
Gerade die ganze Zeit im Hintergrund ein bisschen am Recherchieren, weil ich wissen wollte, weil ich gucke ja so auf einen Screenshot und dachte, das erinnert mich an irgendein Spiel vom Artstyle her, auch wie die Männchen aussehen dann, ne?
Ja,
und da gibt's das hat so ein bisschen Prison Architect-Vibes, kriege ich auf einmal.
Genau, aber es gibt auch eins, was irgendwas mit Zwergen ist, es gibt auch eins, was so mittelalterlich ist, wo man dann ein Königreich verwaltet.
Ist aber nicht von den gleichen anscheinend. Also ich wollte gerade gucken, nicht.
Also das von Lundwald ist Ludian Studios. Das gehört auch nur einer Person. Das ist seit 2013 dieses Spiel so in der Mache. Also schon ganz schön alt mittlerweile. Und es sah schon immer gleich aus, aber es hat sich natürlich jetzt noch... Ja. Also das, was mit dieser Engine oder in diesem Artstyle möglich ist, das hat sich verbessert, würde ich
sagen. Das ist mit Unity gemacht, deswegen, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein, so wie damals, wenn du irgendein Rollenspiel, so ein Indie-Rollenspiel gesehen hast und dachtest, oh mein Gott, das ist doch mit dem RPG-Maker gemacht. Und in vielen Fällen war es dann auch, weil dann du kennst halt die Assets, aber es ist trotzdem sehr viel Eigenes bei. Das ist sowas Ähnliches wird sein, wenn du im Unity ein Spiel aus der Top-Down-Ansicht machst, dann hast du auf jeden Fall bestimmt ein paar Sachen. Das ist, es sieht auch, hat auf jeden Fall, wie gesagt, die Männchen, da hatte ich, die musste ich direkt dran denken. Deswegen,
das hat einen bestimmten Charme, würde ich mal sagen.
Genau. Auch ein Wuselfaktor?
Also es ist bei Rimworld nicht so easy peasy, mal eben mehrere Kolonisten zu kriegen, jetzt ganz am Anfang, aber du kannst schon große Kolonien machen und dann locker selber 20 Leute haben und dann kommen da auch, also dann kannst du noch Tiere haben. Du kannst mit einer Erweiterung auch Mech-Soldaten haben, die dann da rumwuseln oder halt auch so Putzhelfer oder Erntehelfer. Und wenn Gegner dich überfallen, kommen die, je nachdem wie stark deine Kolonie selber ist oder auch wie viel Zeit vorangeschritten ist und welchen Erzähler du ausgewählt hast, können die da auch mit 30 Mann kommen und deine Basis überfallen. Also da kann schon ganz schön was los sein auf der Karte, so ist nicht. Ich meine, viel Rechenleistung erfordert es halt auch nicht.
Nö, sieht doch so ein netten kleinen Spielchen eher dann aus, ne?
Genau. Weil ich muss sagen,
von einem gemacht wurde.
Ja, mittlerweile, ich glaube, der beschäftigt dann auch immer Freelancer dafür, also es ist wohl schon größeres, also, ne? Nicht riesig, größeres mittlerweile, es war wohl mal ein One-Man-Ding, aber jetzt sind da mehrere Leute beteiligt, auch am Soundtrack, den ich auch ziemlich schön finde für so ein kleines Science-Fiction-Spiel. Und ich muss jetzt sagen, der DLC gefällt mir fast von allen mit am besten. Weil ich halt immer sagen kann, irgendwie kein Bock, ich will was anderes und dann nehme ich halt, lade ich alles ein, was ich einladen will und dann fliege ich zur nächsten Karte. Also wer das Grundspiel mochte, dem wird der DLC auch sehr gut gefallen, da bin ich mir sicher.
Und ja, wie viel DLC ist das jetzt?
Ich glaube der fünfte.
Ich sehe halt so ein paar Thumbnails, also Anomaly gibt's wohl, ne? Ideology. Ja, Royalty, okay.
Biotech und Royalty, ja, genau. Und jetzt Odyssey.
Ah ja, da, okay.
Also Ideology ist der eine, wo ich sage, muss jetzt nicht unbedingt. Biotech finde ich gut, Royalty finde ich gut, Anomaly vielleicht und Odyssey auf jeden Fall.
Also so oder so, man hat auf jeden Fall ordentlich was zu tun, wenn man jetzt noch in Rimworld einsteigen will.
Genau, und man kann dann halt auch zu Asteroiden oder Raumbasen fliegen, wenn man da Bock drauf hat. Man kann, also generell ist das bei Rimworld ja so, dass du da so ein bisschen deine Geschichte dir im Kopf auch vorstellst mit deinen Kolonisten, die du da hast und was denen so passiert. Und du kannst jetzt auch sagen, okay, ich nehme eine richtig kranke, menschenfressende Ideology, wenn du das halt hast, ne, den DLC, die Religion. Und dann habe ich jetzt auch noch hier mein Schiff und damit fliege ich dann immer von irgendwie Basis zu Basis von anderen Leuten und überfall die Leute und koch deren Fleisch und so ein Scheiß. Also da kannst du dir wirklich richtig was ausdenken und durch Odyssey gibt es eben noch mehr Möglichkeiten.
Ja, klingt auch spaßig.
Ja, also wer das mag, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Und wie gesagt, das Spiel ist jetzt auf Steam seit 2018. Da hat sich einiges getan. Aber für so viel mehr gibt es da, glaube ich, auch gar nichts zu erzählen, weil es ist halt schon ein kleines Spiel. Man kann da unglaublich viele Stunden rein investieren und viel machen und seine Kolonie wachsen sehen und alles Mögliche. Aber wenn man drüber redet, ist es halt so, ja, eigentlich alles gesagt.
Es ist jetzt auch nicht unbekannt. Also der Name ist mir auf jeden Fall schon mal öfter über den Weg gelaufen. Aber ich habe nie irgendwie die Connection gemacht, was das für ein Spiel ist oder so. Deswegen jetzt zum ersten Mal ein bisschen zu sehen, wie das aussieht gerade. Hätte ich mir darunter das nicht vorgestellt, weißt du so. Manchmal immer so oft, ja, ich spiele RimWorld oder hier wird RimWorld gespielt oder bla bla bla. Und dann hat man irgendwie sein eigenes Bild im Kopf, was das für ein Spiel ist und dann ist es eigentlich was ganz anderes.
Könnte dir auch Spaß machen. Ich kann nur sagen, man muss schon so ein bisschen aufbauen, auch mögen, würde ich mal sagen. Ansonsten ist es vielleicht ein
das
bisschen...
Das wäre dann eher für mein früheres Ich ein bisschen. Also früher, als ich so, weiß ich nicht, so Age of Empires Zeiten oder so, habe ich gerne Aufbauspiele gespielt. Das ist irgendwie immer weniger geworden. Das ist nicht mehr so meins, glaube ich. Aber ja. Stattdessen würde ich gerne mehr...
Sagen, erzähl mir doch mal, was deins ist.
Ja, ich habe sehr viele Spiele, die ich gerne spielen würde. Ich habe zum Beispiel zwei Spiele jetzt, auf die ich mich sehr gefreut habe. Die habe ich jetzt beide für Nut Games zum Testen, habe aber in beide noch nicht richtig reingespielt. Das eine, ich weiß gar nicht, ich habe ja in unserem einen Podcast habe ich ja ein bisschen über meine Demo-Gedöns gesprochen. Ne? Weiß ich gar nicht, ob das mit dir war oder mit Christian.
Und vor zwei Wochen waren wir dran, als es so heiß war.
Ja, aber da hatten wir nur über, da habe ich auf jeden Fall über Lies of P gesprochen und über so ein paar Indie-Spiele. Genau. Und davor hatte ich ja irgendwann auch, ich glaube, das habe ich mit Christian gemacht. Mein Gedächtnis aber auch, da habe ich doch 15 Demos oder so gespielt vom Summer Game Fest und habe dazu einen Artikel gemacht für unsere Seite. Und da waren. Ich glaube, das war mit dir, weil ich dann auch von Mina the Hollower berichtet habe mit Gameboy-Kram und dann hattest du irgendwie gesagt, so Gameboy-Grafik, dass du ja gar nicht so die Nostalgie für und so weiter und so fort. Irgendwie
ja, ich glaube, das war bei den Präsentationen.
Ja. Und, ach ja, stimmt, wir haben auch über die Präsentationen gesprochen. Ja, jedenfalls habe ich da die Demos gespielt und eines davon habe ich jetzt als Spiel, habe es aber noch nicht so groß angespielt, aber ich freue mich sehr darauf auf Everdeep Aurora. Aurora. Wie spricht man Aurora Englisch aus?
Das frage ich mich auch immer, weil ich denke, Aurora klingt richtig bescheuert,
ja,
aber Aurora klingt zu deutsch.
Ja, Everdeep Aurora jedenfalls. Habe ich sehr Lust drauf. Man spielt da ein kleines Kätzchen. Das hat auch so Gameboy-Grafik ein bisschen. Und es geht wohl darum, du hast halt ein Kätzchen, du hast einen Bohrer und du bohrst dich halt in den Untergrund und erlebst da Abenteuer und bist halt auf der Suche nach deiner Mutter.
Nee, ist klar.
Und ja. Und ganz am Anfang, ich habe es kurz angetestet, damit ob es läuft, weil ich hatte ja berichtet, oh, warte, gleich wird's ein bisschen laut, weil hier fährt gleich ein Krankenwagen. Das passiert auch immer, während eine Aufnahme läuft, ne?
Ist so, die Leute könnten den ganzen Tag sterben und entscheiden sich dann immer.
Ja, dann immer dann, also es ist auch echt, es ist der Wahnsinn. Naja, jedenfalls habe ich kurz reingespielt, um zu gucken, ob das Spiel läuft. Ich hatte ja bei Vessels of Decay zum Beispiel berichtet, dass das Spiel gar nicht erst gestartet hat am Anfang. Deswegen mittlerweile... wenn wir einen Key bekommen, fragt Tobias auch immer, ob der geht. Ne? Weil dann kann man zur Not ja mit den Publishern oder mit der PR noch das regeln, dass man vielleicht einen Ersatzkey kriegt oder so, wenn da irgendwas falsch gelaufen ist. Und meistens gucke ich, ob ich es runterladen kann. Ja, der Key ging. Okay. Was mache ich dann, wenn ich dann irgendwann rausfinde, oh, das Spiel startet gar nicht? Deswegen habe ich das Spiel kurz gestartet, auch ein bisschen angespielt. Zu Beginn wachst du halt auf einer Bank auf und dann triffst du so einen Frosch, der dir so ein bisschen was erzählt und dann gibt er dir deinen ersten Bohrer und dann kannst du loslegen. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Da freue ich mich sehr drauf, mich da mal ein bisschen tiefer reinzuversetzen. Bin in letzter Zeit nicht so dazu gekommen, aber das auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen. Und das andere kam sehr überraschend. Das ist nämlich schon rausgekommen, das Spiel. Das ist jetzt seit dem 2. Juni schon draußen. Ist auch ein Indie-Spiel und heißt Zephyr, A Thief's Melody. Und das ist so ein bisschen inspiriert von The Wind Waker. Ist auch von einem einzelnen Entwickler gemacht und ist halt ein Action-Adventure, ein 3D-Action-Adventure, was halt hauptsächlich auch auf verschiedenen Inseln spielt, wo du auf dem Rücken von einer Schildkröte von Insel zu Insel segelst und Abenteuer erlöst und Rätsel löst und so weiter und so fort. Und da freue ich mich drauf. Das sieht sehr bunt aus, sehr spannend und wie gesagt, ich mochte Wind Waker sehr, deswegen ist das bestimmt genau das richtige Spiel für mich. Deswegen, das sind zwei Spiele, auf die ich mich freue. Das ist so eine kleine Review, was ich wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts dann erzählen werde, was ich gespielt habe.
Insofern. Das ist ja mal wenig, sonst war die letzten Male was immer zugeballert.
Ja, ich ganz ehrlich, es sind auch noch ein paar auf der Liste und es ist, ich, wie gesagt, seit ich angefangen habe, auch aktiver. Ich meine, es ist ja immer so, oh, Martin ist jetzt auf einmal der Indie-Typ. Ich mochte ja schon immer Indie-Spiele. So zeigt mir jemanden, der keine Indies mag, ne? Aber es ist jetzt einfach so eine Phase, wo ich mich noch tiefer einfach reinbuddel. Ich suche halt jetzt auch aktiv nach Videos, wo dann gesagt wird, hier die besten Indie-Spiele der kommenden Woche und so weiter und so fort und informiere mich ein bisschen und habe dementsprechend dann auch, weil die immer in sehr kurzen Zeitabständen erscheinen, sehr viele Musteranfragen, die dann rausgehen. Und Tobi auch mir gesagt hatte, dass es bei Indie-Entwicklern natürlich deutlich einfacher ist, ne?
Die freuen insofern, sich auch noch richtig.
Die freuen wenn man sich, das genau. Macht. Und die sollen ja auch, wir freuen uns ja auch, die Spiele zu präsentieren. Ich meine, wir sind ja auch eine kleinere Website. Da dann auf jeden Fall auf unserer Seite finden halt alle Spiele ihren Platz, weißt du? Und das war ja schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Deswegen ist das was Schönes, aber es kann halt auch ein bisschen überfordernd sein. Aktuell habe ich, glaube ich, mit den zwei, die ich jetzt genannt habe, noch drei weitere Anfragen, aber eine ist noch für den August. Das ist auch für den August. Also eins würde diesen Monat noch eventuell kommen. Und dann schauen wir mal. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich ganz gut, dass ich nur zwei Spiele habe. Dann kann ich mich schön auf die konzentrieren. Aber
sind man auch will ja auch manchmal durchspielen, ne?
Ja, ja.
Der Pile of Shame muss ja jetzt nicht wachsen.
Genau.
Als er es ohnehin schon tut.
Ja, dann erzähl du doch mal, was du noch so. Hast du noch irgendwas vom Pile of Shame runterbekommen? Wenn wir schon dabei sind.
Vom Pile of Shame runterbekommen nicht. Aber ich habe jetzt zwei Sachen auch für uns gerade. Die kann man aber sowieso nicht wirklich durchspielen. Von daher ist es auch gar nicht schlimm. Hm. Und zwar, du erinnerst dich ja bestimmt an Cult of the Lamb.
Ja.
Das sagt,
denke ich, einigen was. Ich habe das letztens sogar noch, ich habe es runtergeladen und installiert, weil ich mir dachte, okay, ich hatte jetzt irgendein Spiel durch und was spiele ich als nächstes und habe so ein paar Spiele jetzt in meiner Steam-Playliste als möchte ich als nächstes zocken oder so. Und Cult of the Lamb ist dabei, habe ich aber noch nicht angefasst, leider.
Das ist ziemlich cool, ich habe das durchgespielt. Und als wir, ich weiß nicht, ob wir da auch drüber geredet hatten im Podcast, aber ich weiß, dass bei dem ganzen Summer Game Fest und alles, was drumherum war, auch Worship dabei war und gezeigt wurde. Was auch eher ein bisschen kleiner erstmal aussieht, also jetzt kein AAA, sondern das Studio selber hat, also ich sehe bei Steam halt auch nur zwei Sachen, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Und Worship hat mich halt sofort an Cult of the Lamb erinnert, weil es da halt auch um schaurige Lovecraft-Horror-Götter und sowas geht. Aber es ist nochmal ein bisschen anders. Und es soll auch ein Roguelite sein, was mich dann auch wieder an Cult of the Lamb erinnert hat. Mhm. Und ich konnte es jetzt spielen. Es ist heute der Early Access losgegangen. Obwohl, noch weniger als eine Stunde. Aber wenn ihr das hört, ist der auf jeden Fall draußen. Und dementsprechend ist da noch nicht ganz so viel drin. Aber man, ich kann es einmal kurz erklären, man startet am Anfang, dass man einen Gott auswählt. Bei der Anfangsgott ist, ich weiß, kann den nicht aussprechen, der hat so einen komischen Lovecraft-Namen. Irgendwas
irgendwie verschiedene Konsonanten hintereinander.
Genau. Und der hat halt Mitleid mit der gesamten Schöpfung, weil die halt lebt und Leben bedeutet Leiden und deswegen hilft er der Schöpfung, indem durch seine Jünger das umbringt. Leben beendet wird.
Ja, ja.
Also das finde ich auch sehr nett von dem. Und man spielt dann halt seinen Kultisten. Es gibt halt verschiedene Figuren dann. Alles ist erstmal, wenn du auf die Karte kommst, weiß. Und dann gibt es Sachen, die sind lila. Das ist meistens die Macht von den Göttern oder Artefakte, die du nutzen kannst. Es gibt rot für Blut. Und manchmal so goldene Effekte von Anhängern der Kirche. Die wird, glaube ich, die letzte Kirche genannt. Und du hast ein Ritualdolch und damit ballerst du dir in die Hand und du hast links so eine Anzeige, wie viel Blut du noch hast, bevor du verreckst. Und dann malst du lustig, indem du läufst, verschiedene Ritualzeichen. Das ist zum Beispiel ein Kreis, den kannst du um Leute rumzeichnen. Und wenn du dann das Ritual beginnst, dann kniet er sich kurz hin, es leuchtet lila und dann werden das deine Anhänger. Und dann kannst du mit denen rumlaufen, kannst die losschicken, um Gegner anzugreifen. Oder du kannst die dir schnappen und den Ritual durch halt in die reinrammen, dann hast du halt mehr Blut zur Verfügung, dann kannst du die komplett ausquetschen.
Ich erinnere mich, als ich dann, ich habe jetzt für unsere Release-Vorschau, ne, weil das natürlich jetzt rauskommt, als Early Access ist das auch mit dabei. Und da habe ich dann, ich gucke mir ja, wenn ich die so eine Release-Vorschau schreibe, ne, die ganzen Spiele, die da drin sind, die habe ich ja natürlich alle nicht selber gespielt. Kann ich ja unmöglich bewerkstelligen. Deswegen muss ich mir da halt die Spielebeschreibung selber und die Trailer, die mir ein bisschen helfen, was das für ein Spiel ist. Und ich habe geschrieben, und das stand dann auch so in der Beschreibung oder irgendwo in einem Kommentar war das so, dass es halt ne, eine Mischung aus Cult of the Lamb und Pikmin ist. Ne, vor allem, weil du halt die Anhänger, wie gesagt, auch separat dann auf Leute losschicken kannst oder wie du sagst, auch kannst sie auch greifen und dann selber in die Menge werfen.
Toll, Martin, da muss ich mich jetzt wieder outen und sagen, dass Pikmin nie gespielt habe.
Ich habe nur das erste damals gespielt, auch nie durch. Aber der Vergleich kommt auf jeden Fall hin, sagen wir es mal so.
Ja, ich habe das auch schon mal in der Beschreibung gelesen und habe dann gedacht, so ja, keine Ahnung, schon mal gehört den Namen, aber keine Ahnung, was das ist. Also eigentlich Informationen wieder gelöscht. Okay, mein Kater ballert hier gerade Sachen um mich rum, tut mir leid.
Tja, unberechenbar. Das ist so, ist das nochmal.
Das ist eine schwarze Katze, die sind ja eh nochmal besonders, wie die Orangen. Ja, auf jeden Fall malst du diese Blutzeichen, zum Beispiel ein Dreieck, und dann kannst du noch Sachen finden, mit denen du, das sind glaube ich so in Kristall eingefasste Würmchen, und wenn du die in so eine Spalte, wo diese Lovecraft-Lila-Magie ist, reinballerst, dann kommt da so ein Monument, und das gibt dir dann dir und deinem Kult eine neue Kraft. Und dann kannst du sagen, okay, das lege ich jetzt auf den Kreis. Und immer wenn ich den Kreis zeichne, dann kriege ich dieses Ritual. Das ist zum Beispiel jetzt von diesem Gott, dass du so eine Klaue erschaffst, die dann auf die Gegner zufliegt und den Schaden macht. Weil du selber kannst nicht angreifen, du kannst halt nur deine Rituale benutzen. Du kannst immer nur ein Ritual aktiv haben. Je nachdem, wie viel Blut du dann für diesen Kreis benutzt, wie groß der also wird, desto mehr Ritualaufladung hast du. Und dann läufst du halt mit deinen Anhängern da durch und da gibt's auch so Mini-Rätsel, zum Beispiel so untote Musiker, die du finden musst und dann von deinen Anhängern auf die Bühne tragen musst und dann eine Belohnung kriegst. Also das ist ganz lustig, da sind so ein paar kleine versteckte Sachen dabei. Aber du kannst halt auch einfach irgendwelche Inquisitoren von der Kirche dann umnieten. Wenn die deine Anhänger nicht umnieten, das ist halt schlecht, dann hast du weniger. Weil wenn du genug für deinen Gott gemacht hast auf dieser Karte, wirst du zu einem Bosskampf teleportiert mit all deinen Anhängern. Ich war da letztens irgendwie mit 112 oder so von denen, die über die Karte getänzelt sind, hinter mir her. Und dann machst du einen Bosskampf. Und die machen viele AOEs. Und deine Anhänger laufen dir hinterher. Und da musst du aufpassen, dass die da nicht umgebracht werden. Und die immer wieder schicken oder sagen, okay, nein, jetzt rennt zurück, weil der macht gerade ein AOE um sich rum. Ich muss sagen, das war ganz lustig. Das hat auch so was Kleines, Makaberes, Süßes. Genauso wie Cult of the Lamb.
Ja.
Was jetzt blöd war bei mir, wenn du gewinnst den ersten Durchgang, das waren zwei Bosse, kriegst du einen neuen Gott, der freigeschaltet wird. Leider hat sich das Spiel bei mir dann aufgehangen. Und da war der Bildschirm, ja, sie haben den Early Access geschafft, spielen sie doch mal den anderen Gott. Ich so, jo, okay, wieder zurück ins Menü. Aufgehangen, ging gar nicht mehr. Spiel also manuell dann gezwungen, sich zu beenden. Und dann war der nicht freigeschaltet, weil angeblich hätte ich es ja nie gemacht. Das war jetzt ein bisschen doof, weil da habe ich schon 3 Stunden mir das halt intensiv angeguckt und habe gedacht, okay, dann könnte ich das mal vergleichen mit dem anderen Gott. Wie das so ist. Das war jetzt ein bisschen nervig, dass ich das nochmal machen muss. Und es gab einige kleine Grafikbugs oder die Anhänger haben Sachen hingeschmissen, obwohl ich das nie gedrückt habe. Ich kann das Ritualbuch, das war eigentlich das Schlimmste, mit Maus und Tastatur nicht auswählen. Also ich kann da nicht drin rumblättern und meine Rituale platzieren. Dafür musste ich dann mein Gamepad anschließen. Damit konnte ich das dann machen. Und dann konnte ich auch wieder mit Maus und Tastatur machen. Aber ich musste halt immer wieder zum Gamepad dann wechseln.
Das sollte am besten in der fertigen Version dann nicht so sein.
Genau. Ich hoffe, dass es heute anders. Also es hat noch bei mir zumindest, ich hatte jetzt so eine Beta-Version, hat noch mal ein Update gezogen. Also es kann gut sein, dass das dann heute, weil ja der Early Access rauskommt, hoffentlich in dem Update mit drin war, weil da gab es jetzt schon einige Sachen, wo ich gedacht habe, nervig. Oder ich zeichne ein Dreieck im Bosskampf und dann es ist mal so eine kleine Gedankenblase über deinem Kultisten, den du steuerst, ob du, also welches Ritual jetzt der PC erkennt, dass du haben willst. Und wenn da ein Fragezeichen drin ist, meint er, was ist das für eine Scheiße, das ist kein Ritual, das wir hier kennen. Und dann kannst du das Blut wieder absorbieren. Aber es ist halt im Bosskampf echt blöd, wenn ich da drauf gucke und sage, ja, ist ein schönes symmetrisches Dreieck und das Spiel sagt, nee, das kennen wir nicht.
Das ist irgendwie, bei Spielen, wo man Symbole zeichnen muss, ist das irgendwie immer so der Fall. Ne? Ich erinnere mich da an Arx Fatalis, wo man die Zauber ja auch mit Handbewegungen und so, die musstest du selber dann zeichnen. Das hat nicht immer sehr gut funktioniert, deswegen.
Nee, ich erinnere mich da an die Harry Potter-Spiele, die ich damals gespielt habe. Ja, Orden des Phönix und Halbblut, wo du auch mit der Maus dann das gemacht hast. Und ich erinnere mich noch, wie ich eine Stunde oder zwei einfach nur versucht habe, was übrigens auch für die Bücher und für die Lore gar keinen Sinn macht in Harry Potter, außerhalb der Schule, was sollte man reparieren in so einem Tutorial? Und jedes Mal hat die Maus irgendwann gesagt, nö, du zauberst nicht mehr. Und alles, was schon so halb ineinander geflogen ist zum Reparieren, ist einfach wieder auf den Boden gefallen. Ich habe es nicht hingekriegt, diese scheiß Tasse mit Reparo zu reparieren, einfach weil die Maus immer irgendwann mitten im Zauber gesagt hat, oh nö, stopp.
Ja.
Ah. Und da habe ich mich dran erinnert, weil ich dachte, das ist definitiv ein Dreieck, was willst du denn von mir? Andererseits habe ich dann so richtig Scheiße gezeichnet und dachte, so, muss ich nochmal neu machen und das Spiel so, ah super, du willst das Opfer machen, ja, kein Ding.
Das stimmt, warte mal, das war doch hier bei Phantom Hourglass war es doch auch so, da konntest du dich auf dem DS teleportieren mit Link, wenn du auf so eine Steinplatte Symbole gemalt hast mit dem Stylus. Das hat mal gut, mal aber meistens eher schlecht als recht funktioniert. Ja. Also Zeichnen in Spielen muss schon gut programmiert sein. Also wenn du so eine...
Ich würde sagen, so 70% hat funktioniert. Von dem, wo ich sage, ich habe es richtig gezeichnet. Also ich habe da manchmal auch Blödsinn gezeichnet. Dann hat das Spiel zu Recht gesagt, nee, das ist ja auch in Ordnung, so soll es ja auch sein. Aber ich würde sagen, nur 70% von dem, was ich richtig gezeichnet habe, hat der PC auch erkannt.
Mhm.
Aber andererseits, wenn dann da noch so ein Stein mit drin war und meine Linie deswegen so einen Knick hatte, das fand er dann in Ordnung. Das war für mich irgendwie nicht zu durchschauen, was der jetzt von mir möchte.
Okay, also aber ist auch wieder so ein Punkt von clevere Idee eigentlich, aber halt nicht optimal umgesetzt.
Genau, also ich hatte jetzt schon Spaß, als ich das gespielt habe, aber das kann man auch im Multiplayer spielen und ich könnte mir das auch im Multiplayer gut vorstellen. Nur wenn es so ist, finde ich es gerade, weil es ja ein Roguelite ist, ein bisschen unbefriedigend, wenn du dann wegen sowas den Durchgang verkackst. Mhm. Wäre das jetzt halt so ein, was weiß ich, RPG, denkst du ja, okay, mach ich neu, ne, lade ich einfach. Aber wenn du dann halt komplett aus dem Durchgang rausgeschmissen wirst, ist es noch mal ärgerlicher, wenn es nicht an deinen eigenen Fähigkeiten scheitert, sondern an der Programmierung.
Ja, klar. Ja.
Naja, aber ich kann mir vorstellen, wenn das gut ist, kann das vor allem im Koop echt viel Spaß machen. Vor allem, wenn man dann da zu zweit rumrennt und seine Anhänger durch die Gegend schmeißt. Man kann nämlich Schilde brechen, wenn man seine Anhänger packt und auf die Gegner ballert. Ist auch ganz lustig. Das hat einfach was lustig Makaberes und ich glaube, das trifft denselben Nerv von Leuten, die auch Cult of the Lamb mochten.
Das hört sich doch gut an. Ja, dann erzähle ich jetzt mal, weil ich habe nämlich auch noch ein Spiel, was eigentlich auch sehr lustig war.
Eigentlich?
Aber eigentlich, das Wort eigentlich verrät schon so viel, ne? Und ich bin sehr enttäuscht und ich bin so traurig, weil ich es eigentlich sehr gut finden will. Seit ich den ersten Trailer davon gesehen habe, ich habe Ruffy and the Riverside gespielt. Und das ist ein 3D-Plattformer mit einem...
Davon hast du doch schon erzählt, letzte Mal, meine
ich. Genau, das habe ich angespielt. Jetzt habe ich es fertig gespielt und den Test dazu veröffentlicht. Deswegen wollte ich jetzt mein Fazit hier mal ein bisschen mit einpacken. Okay. Weil als ich in unserem letzten Podcast, war das der letzte oder der vorletzte? Nee, das war dann der letzte, ne, wo ich das drin erzählt habe.
Ich meine, im letzten hast du nämlich erzählt, dass da manchmal, also du hast gesagt, dass das repetitiv und so geworden ist. Ziemlich schnell.
Ja, und das hat sich auch bewahrheitet, leider Gottes. Das ist nicht besser geworden. Ich hatte halt ich hatte sehr viel Spaß auch mit dem Spiel. Ich habe es halt auch durchgespielt, nicht zu 100%. Ich habe einige Sachen nicht eingesammelt und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ich weiß gar nicht, ob ich spoilern will. Ich will eigentlich bei so einem neuen Spiel nicht spoilern, aber bei dem Spiel ist es irgendwie, weil das Ende auch so dumm ist, dass man da eigentlich drüber reden will. Aber gleichzeitig, wie gesagt, möchte ich auch eigentlich, wenn es dann wirklich jemand spielen will, nicht verraten, weil der Twist kommt halt aus dem Nichts, aber er ist halt dumm. Aber er kommt trotzdem aus dem Nichts, weißt du? Es ist trotzdem so, wow! Und dann denkst du 5 Minuten drüber nach und denkst, was ist das denn für eine Scheiße? Also deswegen, also das Ende hat mir nicht gut gefallen, sag ich mal so. Die Geschichte ist ja eh ein bisschen im Hintergrund bei solchen Spielen. Das ist halt, aber ich meine auch so, ne, andere Collectathon-Spiele wie Banjo-Kazooie haben ja eine Story irgendwie ein bisschen sympathisch und so verpackt. Und hier wurde einfach ein bisschen zu sehr auf diesen Knopf gedrückt. So, ja, alles albern und abgedreht sein und lustig vor allem, in Anführungszeichen. Weil sehr viele Witze sind auch einfach komplett daneben gegangen. Also das ist, da sind ein paar lustige Sachen drin, aber das meiste ist einfach, ich habe ab der zweiten Hälfte des Spiels habe ich die Dialoge komplett noch weggedrückt und ich habe nichts verpasst, ehrlich, im Grunde. Also ich hab ein, zwei Textboxen noch gelesen, ne, weil ab und zu muss man halt noch gucken, okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin und so. Aber und ich habe halt die Story auch begriffen trotzdem, ne, ganz am Ende mit dem Twist. Aber wenn du dann trotzdem 80% der Dialoge wegklicken kannst und das stört dich nicht am Spielerlebnis, dann ist das ein bisschen, ja, weil die Dialoge müssen ja auch interessant sein. Und das waren sie auf jeden Fall nicht. Und ja, das, was du sagtest, dass es repetitiv wird, das ist halt, du kommst halt in diese etwas offene Welt rein. Und hast dann, oh, ich kann überall hingehen. Die ist zwar sehr kompakt, trotzdem nur durch einige Wege relativ weitläufig kannst du es auf jeden Fall sagen. Aber du musst auch gleichzeitig bei manchen Missionen musst du dann, da ist eine Mission, die hat mich hin und her geschickt. Und das war, glaube ich, die zweite Hauptmission oder so. Ne? Weil du hast ja die offene Welt, du kannst ganz viele Sachen sammeln und Rätsel machen und du kannst der Hauptquest folgen. Und die schickt dich dann immer an verschiedene kleine Orte, wo du dann auch noch mal so Aufgaben und Story-relevante Missionen erfüllst und so. Und bei einer, das war eine Katastrophe, weil du dann einen Heuballen holen musst von einer Farm. Aber die schicken dich erst woanders hin, um den Champ, weil du kommst erst da rein, wenn du den Champion gefunden hast und dem das Leben rettest. Also rennst du zurück und dann rettest du das Leben, dann rennst du wieder zur Scheune, ja, ich habe dem das Leben gerettet, dann lassen die dich rein und dann bist du auf diesem großen Hof und dann so, ja, du hast aber keinen Heuballen und du kannst auch keinen mitnehmen, aber nachts ist einer unbewacht, also musst du zurück in die Stadt laufen, musst dann da die Uhr zurückstellen, dass es nachts wird, dann rennst du wieder zur Scheune, Klaus, und das, du läufst hin und her und das ist...
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon abgeschaltet, weil...
Ja. Hoffentlich unsere ZuhörerInnen nicht, weil das wäre nicht der Sinn des Podcasts, ne? Deswegen höre ich jetzt auf damit. Das war schon sehr nervig und andere Missionen waren dann, ja, du gehst rein, bist in 2 Minuten fertig und das war's. Ja, war ein bisschen, und wie gesagt, die auf der Oberwelt, du gehst dann halt hier, löst ein Zahlenrätsel, gehst dann hier hin, löst ein Blockrätsel und dann gehst du um die Ecke, oh, noch ein Blockrätsel. Oh, und zur Abwechslung mal ein Zahlenrätsel. Und das gleicht sich halt sehr oft. Ne? Es sind so ein, zwei clevere Ideen, die ein bisschen was anderes dann darstellen. Aber im Grunde, ja, ist alles das Gleiche. Und alles fokussiert sich auf dieses eine Gameplay-Feature des Spiels namens dem Flip, womit man ja Sachen abspeichern kann. So, ich kann jetzt abspeichern Wasser. Und dann schmeiße ich das woanders drauf und dann ist das aus Wasser. Mhm. Ne? Und das ist aber leider ein Feature, was halt sehr viele Möglichkeiten eigentlich ergibt, aber du bist halt auf die Sachen beschränkt, die das Spiel auch erlaubt. Also ich kann zwar Ranken an einen Wasserfall werfen und dann den Wasserfall hochklettern, oder ich kann einen Teich in Lava verwandeln und dann den Hai besiegen, der in diesem Teich drin schwimmt, aber ich kann die Lava nicht auf den Boden werfen oder ich kann die Ranken nicht an die Wand werfen. So, also wobei eigentlich in der Story erzählt wird, dass unser Held Ruffy der Auserwählte ist und eigentlich mit dem Flip alles Mögliche machen kann, aber das geht dann alles nicht. Und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, da hättest du natürlich sehr viel Game-Breaking-Sachen mitmachen können und deswegen haben die Entwickler wahrscheinlich gesagt, ja, wir beschränken das mal so ein bisschen, aber es fühlte sich nach verschwindetem Potenzial an. Aber vielleicht kommt ja ein Nachfolger, wie gesagt, ich verrate nichts wegen der Story, aber in dem man dann vielleicht mehr machen kann. Das, insofern, also um noch ein Schlussfazit dazu zu ziehen, es ist ein sehr sympathischer 3D-Plattformer, auch wenn man das jetzt nicht als 3D-Plattformer betiteln kann, weil es sehr wenige Plattforming-Abschnitte gibt. Es ist also, du löst hauptsächlich irgendwie Rätsel. Und Kämpfe gibt's auch nicht. Gibt 2 Monstertypen insgesamt im Spiel. Einmal so ein Stachelvieh, was rumläuft, und einmal so ein so ein Turm aus Steinen mit Augen. Und das war's. Das sind zwei Monster, die im gesamten Spiel rumlaufen. Mehr nicht. Das war's.
Auch nur, das heißt, also dann noch Leute, die, also das Monster nochmal ein anderes Exemplar oder wirklich nur diese zwei?
Also nee, also mehrere davon. Aber das sind so die einzigen. Und dann gibt's, glaube ich, zwei Bosskämpfe, die jetzt auch nicht der Rede wert sind, wirklich. Aber Kämpfen ist also auch kein großer Bestandteil. Also es ist, im Grunde ist es eigentlich, geht's hauptsächlich darum, kleinere Rätselchen zu lösen und die Welt ein bisschen zu erkunden. Und das ist schon spaßig und vor allem, würde ich sagen, an eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Ich würde allerdings sagen, dass man da vielleicht auf den Sale warten sollte. Kostet aktuell nämlich 20 Euro. Würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, ob das das wert ist. Also es ist jetzt auch nicht das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Aber es hat halt sehr viel Potenzial verschenkt. Und wie gesagt, wenn ihr nicht immer wieder das Gleiche machen wollt, dann ist das auch nichts für euch.
Und ich könnte direkt mit der Preispolitik überleiten.
Ja.
Zu dem wahrscheinlich Lieblings-Bashing-Opfer der Gamer verdient, wenn es um Preise geht, nämlich Electronic Arts und Sims-Erweiterungen.
Oh. Oh, jetzt kommen wir aber mal zum Kern, zum Eingemachten.
Und zwar hast du vielleicht mitgekriegt, Sims 4 gibt es immer noch. Und natürlich wird das gemolken, bis es nicht mehr geht, also immer.
Na klar.
Und da kam jetzt vor ein paar Tagen die Sims 4, der Zauber der Natur, oder zu Englisch Enchanted by Nature, raus. Und ja, das habe ich gespielt und es kostet vorab 40 Euro, gerundet, also 39,99.
Ach ja, okay, ja gut.
Dann. Und ja dann, ich habe noch nie verstanden, warum man diesen einen blöden Cent nicht drauf macht. Ich weiß nicht, ob es eine wirtschaftliche Erklärung
gibt. Das ist einfach, das funktioniert in den Köpfen der Menschen. Weil wenn du jetzt irgendwie was für 2,99 anbietest, dann sind die Leute eher dazu geneigt, das zu kaufen, als wenn es 3 Euro kostet. Das ist irgendein mentales Gedöns, was.
Weil ich rund das immer direkt auf. Also wenn ich jetzt.
Ich auch.
Ich merke mir, das kostet
leider viele Euro. Menschen. Es gibt leider viele Menschen, die das nicht machen. Und das wird schön vom Kapitalismus ausgenutzt. also ja, die Verbraucher, die Hersteller und so, die machen das absichtlich. Ja.
Wo Kapitalismus keinen Platz hat, ist hingegen die neue Erweiterung der Zauber der Natur, weil dort dreht sich alles um die natürliche Welt, Martin.
Ey.
Da kannst du den Kapitalismus komplett hinter dir lassen. Und für Supernatural-Fans, also bei Sims 3 gab es eine Erweiterung, die Supernatural, das ist auch so eine Sache. Okay, ich mache das mal strukturiert. Also, in der Zauber der Natur gibt es wie immer eine neue Nachbarschaft. Und es gibt Feen, die man erstellen kann. Oder das kann man auch, wie bei den meisten übernatürlichen Sachen, das auch erben. Wenn die Eltern Sims beides Feen sind, dann kommt auch auf jeden Fall eine Fee raus. Und da dreht sich halt alles drum um Pflanzen, Feen, diese neue Nachbarschaft Innisgreen, also grün am Ende, ist auch komplett zugepflastert mit Pflanzen. Da laufen richtig viele Pflanzen-Sims und auch Feen rum. Und Sims, die Feen werden wollen, können da auch so eine bestimmte Frucht kriegen, dann verbuddeln und Mutter Natur rufen, damit sie dann zur Fee werden. Also das ist wie quasi der Standardinhalt, den diese Packs immer haben. Eine neue Nachbarschaft und dann auch ne, irgend so ein großes Gameplay-Dingsy. Das ist jetzt aber zum Beispiel anders als das Reich der Magie. Da gab es auch eine neue Nachbarschaft und halt den Magier, was die Sims werden konnten. Das ist aber jetzt ein Erweiterungspack und will damit mehr machen. Dementsprechend gibt es auch deutlich mehr Möbel und Einrichtungsgegenstände, alles im Naturstyle. Und ich habe auch eine Fee erstellt und habe da das Haus auch so eingerichtet. Ich habe einfach einen Feencharakter aus meiner D&D-Kampagne genommen und den gemacht. Und da kannst du auch richtig schön überall an die Wände so, anstatt eine richtige Lampe, kannst du so Zweige mit leuchtenden Blütenblättern dann hinpacken, dass es leuchtet. Also da kannst du thematisch schon viel machen. Aber weil es ja ein Erweiterungspack ist, will das dann ein bisschen mehr. Und hat noch eine neue Karriere hinzugefügt, die mit dem neuen Skill, wer ist das auf Deutsch? Arzneikunde. zusammenhängt. Und zwar können Sims jetzt krank werden, aber die kriegen nicht einfach einen Schnupfen oder so, sondern die kriegen dann zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie sich das dann nennt, weil die haben auch so ganz bescheuerte Sims-typische Namen, aber es gibt zum Beispiel eine Krankheit, wo du, also sie haben alle so einen positiven Twist dabei, aber sind auch irgendwie schlecht. Zum Beispiel, dass du jetzt unbedingt den Drang hast, was Kreatives zu machen, dann haben die Sims auch überall Farbe und Tinte an den Händen und im Gesicht. Und das nächste kreative Stück, wie ein Buch oder halt ein Gemälde, was sie herstellen, ist auf jeden Fall besser als normal. Aber die wollen das halt auch unbedingt machen und die Stimmung geht echt in den Keller, wenn du es nicht machst. Oder die husten, was die Stimmung runter macht, aber es kommt halt Geld raus aus denen. Also da gibt es so ein...
Oh, das ist ja eine Krankheit.
Also die würde ich auch nehmen.
Mit der Krankheit, ja, könnte ich mich arrangieren, ja, auf jeden Fall.
Und diese Leiden zu heilen, das ist dann halt der Beruf, wenn du in die Karriere einschlägst. Und dann kannst du mit dem Arzneikundetisch verschiedene Elixiere herstellen gegen diese Leiden. Du kannst aber auch andere tolle Sachen machen, wie zum Beispiel so ein Elixier, was dich gegen die Kräfte von Feen und Magiern und Vampiren schützt. Oder vor dem Ableben gibt es, glaube ich, auch was dann halt dann wieder abläuft, wenn das einmal getriggert wird. Es gibt auch den neuen Skill natürliche Lebensweise. Damit kannst du dann einfach irgendwo random draußen auf der Straße oder auf dem Waldboden schlafen. Und je besser du wirst, desto weniger dreckig wirst du dabei. Dann kannst du in Flüssen baden, dann kannst du rohen Fisch essen. Ich weiß jetzt nicht, warum man das machen wollen würde.
Ob das so gut
aber
ist,
es geht. Ja. Ja, vor allem, die Sims können ja, soweit ich das weiß, gar nicht obdachlos sein. Also du musst ja immer, wenn du einen Sim erstellst bei Sims 4, das war jetzt eigentlich immer so, wenn ich das gemacht habe, musstest du schon irgendein Grundstück auswählen. Hm. Aber du könntest es komplett planieren und einfach keine Möbel bauen und dann nur so natürlich leben. Das wird wahrscheinlich schon gehen. Hm. Aber wirklich, das ist dann obdachlos bei Choice auf deinem Privatgrundstück, ehrlich gesagt.
Hm. Finde ich jetzt nicht so immersiv.
Nee, und ich muss sagen, diese ganzen, also das mit der Arzneikunde fand ich noch ganz lustig, auch mit den Leiden, die Sims haben können, weil die halt nicht leiden, sondern dass eher ein bisschen lustig gemacht ist, ne? Aber das mit der natürlichen Lebensweise, wo ich dachte, warum soll ich den irgendwo in der Wildnis schlafen lassen, wenn der auch nach Hause kommen kann und in sein Bett geht? Weil es war jetzt nichts dabei, was noch irgendwie einen Vorteil gibt, wenn ich das auflevel. Also das Baden im Fluss oder so macht jetzt das nicht schneller oder besser, als wenn er einfach eine Dusche nimmt. Also da weiß ich nicht so ganz, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, warum man das dann einsetzen sollte. Also ich level das bei einer von denen, die ich gemacht habe, weil die das für diese Karriere braucht. Aber sonst? Das war so ein bisschen, Die Feen wiederum finde ich ganz cool. Die können auch fliegen, sich so in eine kleine Version verwandeln, die können mit ihrem Feenstaub, den können sie auch anderen Leuten geben, damit die auch so ein bisschen Magie machen können. Man kann Zwerge, diese Gartenzwerge verzaubern, dass die Hausarbeit erledigen oder den Sensenmann für dich zurückhalten, wenn Sim sterben soll. Das ist schon ganz nützlich und auch ganz süß und sieht auch ganz cool aus. Und die können Emotionen von anderen Sims verändern, die von Leiden heilen oder den Leiden geben, wenn die den nicht mögen. Die Emotionen von denen aussaugen oder verändern oder Beziehungen zwischen Sims verbessern. Die können jetzt auch zwei Leute dazu bringen, sich ineinander zu verlieben oder sich zu prügeln. Das finde ich alles schon ganz cool. Was mich ein bisschen stört ist, die haben so eine Emotionskraft als neues Bedürfnis. Dass die, und das verbrauchen die auch, wenn sie ihre Kräfte benutzen. Und man kennt das von den Vampiren, die hatten auch sowas ähnliches, oder von den Magiern. Wenn die gezaubert haben, hat das so einen Charge generiert. Und wenn der zu groß war, sind die Zauber immer wahrscheinlicher gewesen, dass die fehlschlagen und dann dich verfluchen. Deswegen hast du es dann nicht gemacht, sondern gewartet, bis der Charge wieder runtergegangen ist. Und bei den Feen braucht irgendwie alles, also nicht alles, aber richtig viel Emotionskraft so krass auf, dass du so eine Feenfähigkeit machen kannst und dann musst du die wieder aufladen. Und das finde ich halt im Vergleich jetzt zu den Magiern und so ein bisschen komisch einfach, weil die können ein paar Zauber nacheinander rausballern ohne Probleme.
Ja, also irgendwie ist das nicht mehr das Sims, was ich kenne. Das ist ein bisschen ausgeartet, ehrlich gesagt.
Du kannst immer noch eine Wand um jemanden bauen, um den umzubringen, weil der dann verhungert. Das geht immer noch, Martin.
Also und im Pool ertränken? Im Pool ertränken?
Das ist schwieriger geworden, weil die Sims jetzt an jeder Stelle vom Pool rausgehen können, was ja realistisch ist. Aber du könntest Wände drumherum bauen um den Pool.
Ja, gut, irgendeine Todesfalle kriegt man auf jeden Fall immerhin.
Ja, natürlich.
Insofern.
Vergewaltiger-Keller irgendwo im Bau, ja, wo die nie wieder das Sonnenlicht sehen. Das geht alles genauso wie bei 1.
Das klingt sehr detailliert gerade, wie du das so. Naja.
Anyway.
Lassen wir das. Also wir zu meiner Zeit, als ich noch Sims gespielt habe, da waren die Erweiterungen, keine Ahnung, neue Berufe, die neuen Nachbarn und jetzt ist es halt die Zauberfee im Zauberwald. Es ist doch Fortschritt, würde ich das nennen.
Also auf jeden Fall sehr.
Aber sehr pricey, wie du gesagt hast, ne?
Ja, und ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, also die Fee an sich finde ich ganz gut. Wie gesagt, dass dieses Ressourcenmanagement, was jede besondere Sims-Art hat, zum Beispiel mehr Jungfrauen und mehr Männer gibt es auch, die haben dann auch was sie verbrauchen, aber die haben alle nicht so ein Problem wie die Fee. Und das verstehe ich halt nicht, warum das bei der jetzt, also warum die so ihre Kräfte viel weniger einsetzen können. Und dieses natürliche Lebensweise-Ding. Ich habe mir halt auch durchgelesen, weil die Fähigkeit jetzt auf Level 10 zu bringen, wenn du nicht cheatest oder das spielst, dauert das ganz schön. Deswegen habe ich mal online geguckt, was da noch so kommt an Features, wenn man das hochgelevelt hat. Nicht viel. Also nichts, wo ich sage, boah, geil, das brauche ich. Keine Ahnung. Wenn ich Malerei level, kann ich wenigstens teurere Bilder verkaufen später, aber mein Sim, der natürliche Lebensweise hat, kann genauso gut in sein Bett einfach gehen. Warum soll der auf der Erde schlafen? Macht für mich immer noch keinen Sinn. Deswegen 40 Euro finde ich jetzt ein bisschen teuer.
Für eine Erweiterung auf jeden Fall. Also das ist ja fast schon die Hälfte von heutzutage einem Vollpreisspiel.
Ja, und wie gesagt, es ist zwar ganz cool und die Möbel und so sind auch nett, aber da würde ich vielleicht auch lieber auf einen Sale warten. Einfach.
Das ist schon
ich weiß nicht, ob das Leute lockt, weil ich spiele halt auch immer sehr gerne so übernatürlichen Kram, generell Fantasy. Und dementsprechend mag ich das auch, die Sims dann mit einem übernatürlichen Touch zu machen und da so Magierzimmer einzurichten und da Kristalle aufzustellen, einfach, dass das so cool aussieht. Das finde ich schon ganz nett, wenn man das bei dieser Simulation noch dabei hat. Aber nur dafür 40 Euro, weil die anderen Sachen sind jetzt halt nicht so der Burner. Eher nicht, muss ich leider sagen. Obwohl mir das an sich Spaß macht. Aber ich würde halt nicht empfehlen, das für die 40 Euro zu kaufen.
Hm. Ja. Ich glaube,
das Sims würde ich generell, kauft wahrscheinlich trotzdem.
Ja, ich würde das generell bei Erweiterungen. Ich meine, jeder muss am Ende den Wert. Diese Diskussion ist ja jetzt schon endlos geführt worden, auch seit dem 80-Euro-Gedöns mit Mario Kart und so, ne? Aber jeder muss ja für sich selber am Ende dann entscheiden, ob ihm das wert ist. Und da, wenn man jetzt so sieht, wie erfolgreich die Switch 2 ist und mit Mario Kart auch, dann ist das anscheinend sehr vielen Leuten das wert. Insofern,
wobei. Ja gut, wir gucken ja eher davon, wie ist der Inhalt, ist das gerechtfertigt. Ne?
Genau,
ich meine, was Leute zu zahlen bereit sind, da gibt es so viele Dinge im Leben, wo ich denke, never ever würde ich da auch nur 5 Euro für ausgeben und Leute zahlen da 100 Euro für.
Genau.
Aber,
also ne? Meine Arbeitskollegin hat immer erzählt, zum Beispiel bei meinem Thema Zigaretten, so ihre Mutter hat gesagt, wenn die mal 10 Mark kosten, dann höre ich auf zu rauchen. Ja, jetzt heute kosten sie 15 Euro die Packung. Ja, Überraschung, die raucht immer noch. Natürlich kauft die das dann, weißt du so. Das heißt, die meisten Menschen, die passen sich dann an, anstatt zu sagen, ja gut, dann verzichte ich darauf, weil verzichten ist halt schwieriger. Ne?
Und wir haben jetzt das Privileg, dass wir die testen können.
Genau.
Und dann sagen können, ohne jetzt irgendwie uns selber einreden zu müssen, naja, ich habe es gekauft, jetzt muss es mir gefallen, wie es objektiv ist. Und ich würde leider sagen, objektiv, für 40 Euro kriege ich ganze andere richtig geile Spiele. Das ist es leider nicht wert. Da kann man lieber Hades 2 sich für kaufen und den Early Access da weiter unterstützen.
Ja.
Und hast immer noch ein paar Euro übrig übrigens.
So sieht's aus. Ja. Ja, und ich weiß mit dem ganzen Switch-Gedöns, aber morgen kommt Donkey Kong raus und dann werde ich auf die ganzen Reviews schauen und bin schon seitdem die letzte Präsentation war, bin ich schon so ein bisschen, anfangs war ich ja eher skeptisch, aber nachdem ich das ja gesehen habe, war ich so, oh, das sieht doch ganz gut aus. vielleicht ist Donkey Kong gekommen, um die Collectathons zu retten, weil Ruffy und The Riverside hat's ja nicht geschafft. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, also es gab ja immer so ein paar Indie-Anwärter, die versucht haben, das Genre so ein bisschen wiederzubeleben. Ne? Yooka-Laylee war ja eine ganz klare Anspielung an Banjo-Kazooie, hat sich stark davon inspirieren lassen. Und ich habe in meiner Review zum Beispiel auch das wunderbare Ahead in Time als Vergleich gezogen, was ja auch vor allem bei seinen Plattforming-Elementen ein bisschen eher an Super Mario Sunshine und so erinnert hat, aber wo es halt auch viel zu sammeln gab. Ne? Deswegen, ich würde das auch als ein Collectathon einstufen. Aber es sind halt nur zwei Indie-Spiele, die sich gesagt haben, nein, das Genre darf nicht aussterben. Wie gesagt, Ruffy in the Riverside wollte da jetzt auch so ein bisschen reinschlagen. Es hat nicht geklappt, aber bin mal gespannt, was bei Donkey Kong so abgeht. Ich werde von außen zuschauen, weil ich habe keine Switch 2. Schade, schade.
Ich auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr meine, dass ich das ändern müsste. Bislang habe ich noch nichts, wo ich sage, ich brauche es.
Ja, irgendwann macht es bestimmt. Also ich habe ja immer gesagt, spätestens wenn Zelda irgendwie was ist, ne, dann bin ich wahrscheinlich mit vollem bin ich auf jeden Fall sehr traurig, dass ich keine habe und wahrscheinlich aktuell auch nicht in der Lage bin, eine haben zu können. Naja, es ist so, wie es ist. Ne? Also im
Endeffekt. Meine Aussicht auf. Ja. Nee, ich wollte schon ins nächste Thema reindiven.
Ja, mach ruhig.
Weil ich hatte dir ja erzählt von Neverwinter Nights 2.
Ja.
Das ist gestern, am 15. Juli, rausgekommen. Mhm. Und hat, also was heißt rausgekommen? Naja, das Spiel ist von 2000 irgendwas.
Ja, ja, aber die neue Version halt, ja.
Genau, die Enhanced Edition nennt sich das. Mhm. Und die 380 Steam-Reviews, die es schon gibt, sind ausgeglichen.
Das ist nicht gut.
Sprechen davon, dass Bugs, die in der Originalversion drin war, die dann Fans selber rausgemoddet haben, dass die jetzt wieder drin sind.
Ach, wer kennt's nicht? Ach, ich liebe es. Ich lieb's. Wie oft das ist doch genau die gleiche Sache, die bei Gothic passiert ist, als es auf die Switch geportet wurde. Da waren Bugs drin, die halt von der Fan-Community rausgepatcht wurden. Die sind dann auf der Switch wieder gelandet.
Ja, da frage ich
mich. Sehr schön.
Ist das nicht, also ich habe keine Ahnung von entwickeln und so, aber ist das nicht eigentlich gar nicht so schwierig, wenn schon Modder das gemacht haben über die Jahre, ja jetzt auch von einem Spiel, was nicht so anspruchsvoll ist, weil es fucking alt ist?
Ja.
Also da bin ich ein bisschen, also es kostet jetzt 28,99 €. Also speichere ich das übrigens auch unter 30 Euro ab. Ja. Gehe da immer einfach höher, damit ich nicht irgendwie mich verleiten lasse. Überlege ich, soll ich mir das kaufen? Andererseits, ich will es halt schon ziemlich doll unbedingt spielen, ne? Das ist das Problem.
Warum hast du denn, also ich meine, wir kommen da doch dran? Oder ist es einfach nicht gekommen?
Ich habe da, ich meine, es ist angefragt worden, aber ich habe jetzt generell mal das Internet durchwühlt und ich mache es mal jetzt direkt, bevor ich Blödsinn erzähle, aber ich habe gestern Abend geguckt und da war nicht ein Test oder irgendwas zur neuen Enhanced Edition online.
Ja, wahrscheinlich, weil die wissen, dass die da Scheiße gebaut haben.
Deswegen,
Das wäre ja ärgerlich.
Ich guck gerade mal, PC Gamer hat einen Artikel. Ja, aber so ein richtiger Test ist das, glaube ich, auch nicht von denen. Also das ist so eine private Meinung.
Also ich habe normalerweise was unter den Teppich gekehrt werden. Also
das Neueste ist halt eine News von hier meinem MMO, dass es halt draußen ist, aber es ist jetzt nichts so richtig Testiges draußen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass man das jetzt nicht unbedingt getestet haben wollte, keine Ahnung.
Kommt ja auch mal vor, ne? Deswegen, also es wäre jetzt kein Novum. Sag ich mal. Ist dabei, schon vorgekommen, deswegen, aber.
Muss ich sagen, bei mir nicht. Hätten sie ein leichtes Spiel gehabt, ne? Weil ich das Spiel so liebe.
Ja.
Von damals. Aber gut, ich beobachte
das. Ja, wahrscheinlich das wärst du dann aber umso ehrlicher gewesen. Das ist ja dann auch die Gefahr, die dann passieren kann, ne? So.
Ich weiß nicht, ob die uns mit Namen kennen. Aber keine Ahnung, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es nicht kommt. Ich würde mir das wahrscheinlich dann doch privat leisten. Ich finde es einfach nur schade und da reden wir öfter mal drüber, wie die Situation so in der Spielewelt ist.
No.
Es wird ja oft was Verbuggtes auf den Markt geschmissen, aber ich finde es hier besonders schade, weil es nach dem, was ich jetzt auch gelesen habe von Leuten, die sich ein bisschen auskennen mit Programmieren, wohl keine Sisyphus-Aufgabe gewesen wäre, das ordentlich hinzubiegen.
Naja, traurig. Na gut.
Aber ich denke, hoffe, also die meisten haben auch geschrieben, man kann da trotzdem mit Spaß haben, ne, und so, aber
ja, wir, vor allem, wenn halt, jemand das, besser das Original kann. Richtig liebt, dann ist da sowieso, ne, aber ja. It's Warcraft Reforged all over again.
Oh ja, obwohl, da habe ich gehört, dass das mittlerweile halt ganz gut sein soll.
Mittlerweile, ja.
Genau, aber da habe ich auch gesagt, gut, also haben die quasi den Initial Hype verkackt. Und jetzt haben alle Leute das abgespeichert als, naja, war ja scheiße. Und jetzt, wo es gut ist, ist halt ein bisschen spät, ne?
Ja.
Das ist immer so schade.
Das, ja, naja. Ich hoffe, wie gesagt, ich freue mich auf die zwei Spiele, die ich jetzt habe. Ich hoffe, die sind auch so gut, wie ich das annehme, dass die gut sind. Das wäre ein Dämpfer. Das wäre sonst ein Dämpfer. Ja, ich hätte das eine, hätte ich ja sowieso schon gespielt, aber ich bin letzte Woche kaum zu was gekommen, weil Games Done Quick lief. Und da habe ich reingeschaltet. Da habe ich auch eine News zu auf der Seite, ne? Ich mache da regelmäßig mal News zu, wenn die ein neues Event haben. Die machen ja Summer Games Done Quick im Sommer, wie der Name schon sagt, und dann machen die
Awesome Games. Auf die Gefahr hin, dass Zuschauer das nicht richtig verstehen, nicht Stun, sondern Games Done.
Games Done Quick, ja.
Ja.
Spiele, die schnell getan erledigt werden, ja. Oder? Ja. Und genau, das ist ein Speedrunning-Event. Ist mittlerweile schon, oh Gott, 15 Jahre oder so. Die haben auf jeden Fall gesagt, das ist irgendein Jubiläum jetzt war wieder. Die sind sehr lange dabei. Die machen immer eine Woche lang Speedruns von verschiedenen Spielen durchgängig und sammeln Spenden für den guten Zweck. Und da habe ich sehr viele Speedruns geschaut letzte Woche. Das war sehr schön. Ich bin dann aber auch immer, es ist immer schön, wenn so ein Event läuft. So, und immer live ist. Und ich komme von der Arbeit und mache den Stream an auf Twitch und die sind live. Und dann lege ich mich abends noch auf die Couch ein bisschen, Fernsehen, mache an Twitch und die sind live. Und das ist so schön, wenn das so eine Woche lang geht, vor allem am Wochenende, wenn man noch mehr Speedruns sich reinziehen kann. Und das ist dann immer so ein bisschen ein Dämpfer, wenn das Event vorbei ist. Da bin ich dann immer ein bisschen traurig.
After Convention Blues, ne?
Genau, genau, sowas in der Art ist das dann, ja. Auch wenn ich nicht live vor Ort war, aber sowas ist mit so live. Vor allem, wenn diese Events halt eine Woche lang gehen, dann ist das immer so ein bisschen, das kickt dann rein. Aber gut, dafür habe ich jetzt mehr Zeit wieder, mich auf die Sachen für Nut Games zu konzentrieren und ein paar Spiele zu spielen, um euch zu berichten, wie die waren. Und dann hört ihr in irgendeinem, bitte?
Viel wichtiger.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Und genau, dann hört ihr eventuell in einem der nächsten Podcasts, in denen ich dabei bin, wie die beiden Spiele waren, die ich vorhin genannt habe. Ne, Everdeep, Aurora und das Zephyr, A Thief's Melody, die beiden Spiele. Da werde ich mich jetzt, werde ich schön eintauchen.
Und von mir hört ihr wahrscheinlich
eintauchen, weil das auf dem Meer spielt.
Ja, das war ein grandioser Witz.
Okay, ja, was bei dir? Was gibt's bei dir?
Und ja, von mir werdet ihr wahrscheinlich hören, wie ich gleich mein Finger hovert, nämlich schon über dem in den Warenkorb-Button bei Neverwinter Nights 2, wie ich das gespielt haben werde. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, die Chancen stehen nicht schlecht. Und um das alles zu hören, müsst ihr beim nächsten Mal einfach wieder einschalten. Denn wir sind am Ende angelangt und deswegen bedanke ich mich bei dir, standesüblich, Tobias.
Auch voll am Ende.
Dass du mit mir hier ein bisschen über Spiele gequatscht hast und ja, wer als nächstes hier am Mikro sitzt, das wissen wir noch nicht, aber das ergibt sich schon. Und ihr seid dann hoffentlich auch am Start.
Wir das.
Genau, das beste Duo bei Nut.
Ever.
So. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.